Deutschlandfunk, Systemfragen.
Ein gravierter Füller, ein selbst zusammengebautes Fahrrad, ein kleiner Elefant aus Porzellan, geerbt. Das sind Dinge, von denen mir Menschen in den vergangenen Tagen erzählt haben, dass sie ihnen ganz besonders wichtig sind, dass sie eine besondere Bedeutung haben. Denn in den Systemfragen heute mit mir, Katrin Kühn, geht es genau darum, um uns Menschen und unsere Dinge. Was bestimmt unsere Beziehung zu ihnen bei immer mehr Konsum? Hier jemand, der sich genau damit gerade beschäftigt hat.
Wenn ich in die Wohnungen meiner Bekannten gehe, dann sehe ich, ähnlich wie in meiner, aber ganz anders, so eine Art Privataltäre. Entweder auf dem Nachttisch oder manchmal im Badezimmer oder manchmal im Flur. Eine Zusammenstellung aus Fundstücken, Souvenirs und alten Fotos, die für die Besitzerin oder den Besitzer ganz offensichtlich wichtig sind.
Valentin Gröbner ist das, Historiker an der Universität Luzern, und er hat gerade ein Essay geschrieben über das Aufheben von Dingen und auf der anderen Seite auch über das Wegwerfen. Denn wir alle besitzen viele, viele Sachen, obwohl der Konsum auch einen ungemeinen Ressourcenverbrauch bedeutet. Warum ist das eigentlich so? Wenn wir über weniger Ressourcenverbrauch reden, dann ist es auch wichtig zu wissen, was um Himmels Willen treibt uns da eigentlich an, so viel zu besitzen. Valentin Gröbner ist auch über den Blick in seinen Kleiderschrank auf das Thema gekommen.
Durch meinen eigenen Alltag, durch das Hineinstolpern in Dinge, in mein ambivalentes Verhältnis zu Gegenständen, beim Umziehen zum Beispiel, das Erlebnis immer wieder neu zu viel zu haben.
Das kann ja jetzt jede und jeder vielleicht auch einmal bei sich selbst überprüfen. Wie viele Sachen aus dem eigenen Kleiderschrank habe ich eigentlich schon mindestens 1-2 Jahre lang nicht mehr getragen? Jemand anderes, der sich auch sehr damit beschäftigt, mit den vielen Dingen, die jeder Haushalt im Schnitt hat, das ist Frank Trentmann. Er forscht am Birkbeck College der Universität London schon lange zu Konsum und Konsumkultur, und auch er kennt diese Art Privataltäre.
Das ist natürlich interessant, weil wir das historisch ganz genau festlegen können, wie sich die Anzahl der Dinge, die die Menschen auf den Kaminsims oder auf den Fensterbänke stellen, hat exponentiell zugenommen. Also wir haben große Kritiken von modernistischen Architekten und Designer, die sich in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also in Weimar, darüber groß beklagen, wie das Kleinbürgertum sich mit so vielen Dingen umringt.
Herrschaft der Dinge heißt ein Buch, das Frank Trentmann geschrieben hat. Denn das, was wir da bei uns zu Hause ausstellen, das zeigt nicht nur irgendetwas.
Aber wenn wir uns genauer anschauen, was sind diese Dinge? Das sind Dinge, die Menschen sich aus dem Urlaub mitgenommen haben oder Gegenstände, die sie geschenkt bekommen haben von der Großmutter oder von den Enkeln. Es sind Sammlungen. Also wir wissen, dass mehr als 50% aller Bürger irgendeine Art von Sammlung haben. Ob es nun Briefmarken sind oder Coca-Cola-Dosen oder Armbanduhren. Aber das ist sehr wichtig. Nicht? Das sind also Möglichkeiten, die eigene Identität zu erweitern und zu verändern.
Wir hören Ihnen, Frank Trentmann, gleich noch einmal und sind dann auch zu Besuch bei Menschen, die sich für Dinge, für deren Reparatur engagieren. Erst einmal geht es jetzt aber um die Frage, wann fing das eigentlich an mit diesem Konsum, mit uns Menschen und den vielen Dingen? Und warum geht es so weiter, wo doch klar ist, dass das alles immer mehr zum Problem wird für unseren Planeten und seine Ressourcen? Ursula Storost ist dem nachgegangen und gesprochen hat den Beitrag Lea Marie Meyer.
Schöne Dinge kaufe ich mir heute so viel ich will.
Schöne Dinge beglücken. Wir wollen sie besitzen, anschauen, berühren, uns damit schmücken.
Schöne Dinge werden mein, bis die Kreditkarte raus.
Es ist gar nicht so sehr, dass ich das Schöne finde. Ganz oft kommt mir vor, dass das Schöne mich findet, und das taucht in allen möglichen Kontexten auf. Manchmal auch einfach in einem Laden mit schönen Klamotten oder in dem Laden, in dem ich das Fahrrad sehe, das ich plötzlich unbedingt haben will, weil es einfach ein tolles Fahrrad ist und das sozusagen auch ein Versprechen ist, selber jemand anderes zu werden, weil ich auf diesem Fahrrad sitze.
Der Luzerner Geschichtsprofessor Valentin Gröbner hat kürzlich den Nachlass seiner Eltern gesichtet. Die unzähligen in einem langen Leben angehäuften Gegenstände überforderten ihn. Er fragte sich, warum wollen wir eigentlich Dinge besitzen? Eine Antwort, weil sie uns suggerieren,
dass ich mich verwandeln kann in das, was ich immer sein wollte, dadurch, dass ich dieses Ding habe. Konsum hat ja einen schlechten Ruf, ist aber mit intensiven Versprechungen und Lustempfindungen verbunden. Und das ist sicher eine. Ich werde jemand anderes, weil ich dann dieses Ding habe.
Das schwarze Rennrad, die hippe Jeans, die stylische Brille können uns das Gefühl geben, sportlich, attraktiv, intellektuell zu erscheinen. Besitzen zu wollen, so Valentin Gröbner, scheint eine Grundkonstante des Menschen.
Seitdem es Quellen dazu gibt, archäologische Funde und dann erst recht Texte und Bilder, benutzen Leute einzelne Gegenstände, um sich von anderen abzugrenzen, um zu sagen, ich habe das, ich bin jemand Besonderes, weil ich das bin, weil ich das trage an meinem Körper. Das können Kleider oder Schmuckstücke sein.
Ungezügelter Konsum galt schon im 13. Jahrhundert als amoralisch. Völlerei, so predigte es die Kirche, war Sünde. Aber der allergrößte Teil der Bevölkerung konnte sich über Jahrhunderte ohnehin nur das Notwendigste leisten. Exzessiver Konsum war gar nicht möglich. Die Idee des Minimalismus, die Beschränkung auf ein Leben mit nur wenigen Dingen, kam erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf.
Das ist eine Geisteshaltung, die überhaupt erst durch die leichte Verfügbarkeit und durch den niedrigen Preis von Konsumgütern in die Welt gekommen ist, seit 100 Jahren. Und die Vorstellung, man werde etwas Besseres, wenn man sich von den vielen Dingen befreit und nur noch mit 50 Gegenständen in einer leeren, ganz coolen Wohnung wohnt.
Welche Dinge findet wer schön? Welche Dinge möchte man warum nicht hergeben? Mit dem Marktwert hat das wenig zu tun, sagt der Kulturwissenschaftler Dr. Andreas Gerlach von der Humboldt-Universität in Berlin. In seinem Buch »Das verschachtelte Ich« hat er sich mit unserem Verhältnis zu den Dingen, die wir besitzen, beschäftigt. Gerlachs schönster Besitz ist ein kleines Tierchen, gebastelt aus einem Pfeifenputzer.
Das ist nicht schön, das ist quasi nichts wert, aber für mich ist es unheimlich wichtig, weil ein sehr alter Freund, der auch inzwischen nicht mehr lebt, mir das irgendwann mal geschenkt hat.
Etwas materiell Wertloses kann für jemanden unendlich wertvoll sein. Allerdings nur ideell, nicht im Wirtschaftskreislauf. Es ist so eine Sache mit dem Besitz, sagt Andreas Gerlach.
Die Uhr, die Sie im Schaufenster sehen, die keine Ahnung wie viel Tausende oder 10.000 Euro ja zum Teil kosten können, die leistet nicht mehr als irgendeine Quarzuhr, die man für wahrscheinlich 3 Euro bekommen kann. Die macht nicht mehr und trotzdem wollen wir dieses mehr.
Unsere Beziehung zu Dingen hat also nicht unbedingt mit deren Funktion zu tun. Die Tasche einer französischen Luxusfirma, die mehr als 100.000 Euro kosten kann, erfüllt die gleiche Funktion wie eine Plastiktüte für 10 Cent. Man kann damit Dinge transportieren.
Wenn ich hier in Berlin mit der U-Bahn fahre, haben alle Leute um mich rum irgendeine Tasche oder einen Rucksack oder sonst irgendwas auf dem Schoß liegen oder umgehängt. Und die einen können sich eben so eine teure Tasche leisten, die anderen haben nur eine Plastiktüte, aber Taschen haben wir alle.
Die französischen Revolutionäre von 1789 forderten, überflüssigen Besitz solle es so lange nicht geben, wie es anderen am nötigsten fehle. Aber der Mensch möchte Dinge besitzen. Persönliche Dinge machen uns zu Individuen, sagt Andreas Gerlach. Diese menschliche Eigenschaft wird von unserem Wirtschaftssystem angefeuert. Ohne Konsum kein Wachstum und keine florierende Wirtschaft.
Sehr viele Marken produzieren letztlich Kleidung dafür, dass sie ein einziges Mal getragen wird und dann wieder abgelegt wird. Das heißt, diese Zyklen, in denen Dinge trendy oder modisch werden oder so etwas, die beschleunigen sich im Augenblick. Ganz gegenteilig zu dem, wie wir es eigentlich angehen sollten.
Will ich haben, 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 haben.
Wir müssen dringend die Ressourcen der Welt schonen, sagt Christine Wenzel. Die Politikwissenschaftlerin ist Referentin für Nachhaltigkeit beim BUND. Nachhaltigkeit bedeutet, nur so viel an Natur zu verbrauchen, dass die nachfolgenden Generationen auch noch von dieser Natur leben können, sagt sie. Schöne Dinge sind für sie nachhaltige Dinge.
Das ist für mich ein Teil von Ästhetik. Wenn sich der Rucksack, den ich seit über 30 Jahren besitze, wenn der sich reparieren lässt, weil sich der Gurt abnehmen lässt und das neu aufgepolstert werden kann. Wenn die Stühle von meiner Großmutter sich neu aufpolstern lassen, weil sich das Sitzkissen mitsamt des Holzrahmens nämlich abnehmen lässt und man kann das zum Polsterer bringen und es gibt auch noch einen Polsterer und er kann mir das wieder schick machen.
Schönheit ist für Christine Wenzel, wenn sich Pürierstab, Föhn oder Staubsauger reparieren lassen, weil es Ersatzteile gibt und nicht entsorgt werden müssen, weil sie nicht fürs Reparieren, sondern fürs Wegwerfen produziert wurden.
Wir brauchen einen Systemwandel, das ist ganz klar. Und da werden wir nicht drum herum kommen, wenn wir auf Dauer auf unserem Planeten in einer wirtlichen Umgebung leben wollen.
Grenzenloses Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit passen nicht zusammen, glaubt der Luzerner Historiker Valentin Gröbner. Individuelle Entscheidungen, auf den 20. Winterpulli oder 50 Paar Schuhe zu verzichten, werden nicht helfen, die Welt zu retten.
Wir sind sehr viel stärker Teil von ökologischen und ökonomischen Systemen, die uns keine Wahl lassen. Und das waren frühere Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner auch schon im 19., im 18. oder im 15. Jahrhundert.
Schöne Dinge, Dinge, die uns wichtig sind, da gibt es also zwei Ebenen, warum wir sie haben. Die, die ja wirklich wichtig sind, weil sie einen Wert haben, der sich nicht in Geld aufwiegen lässt und die sich oft auch nicht kaufen lassen. Und dann die schönen Dinge, die gesellschaftliche Anforderungen erfüllen, früher wie heute, mit denen ich zeigen kann, hier gehöre ich dazu oder eben um mich bewusst auch abzugrenzen. Ein Kreislauf quasi. Weil sich die Gesellschaft verändert, brauchen wir dafür neue Dinge. Und mit diesem Neuen verändert sich wiederum die Gesellschaft. Plus, das ist jetzt wichtig, es gibt noch etwas, warum wir Menschen das so machen. Unser Gehirn belohnt nämlich quasi Konsum. Was da abläuft, das fasst jetzt Josephine Walter einmal kurz zusammen.
Wer überlegt, ein neues Produkt zu kaufen, bei dem werden während des Entscheidungsprozesses im Gehirn zwei verschiedene Strukturen aktiv, die quasi miteinander ringen. Die eine verleitet womöglich zum Kauf, denn sie ist die sogenannte Belohnungsstruktur, auch Nucleus accumbens genannt. Je stärker ein Produkt für uns mit einer positiven Bedeutung aufgeladen ist, desto stärker wird sie aktiv. Der Gegenspieler dieser Struktur befindet sich im präfrontalen Kortex, direkt hinter der Stirn. Er wirkt hemmend auf Kaufentscheidungen. Hier werden negative Stimuli verarbeitet, wie zum Beispiel ein hoher Preis. Entscheidend für die Kaufentscheidung ist letztlich das Abwägen. Hilflos ausgesetzt sind wir den neuronalen Prozessen dabei aber nicht. Wer etwa weniger konsumieren möchte, kann sich die negativen Konsequenzen eines übermäßigen Konsums bewusst machen, sodass die negativen Stimuli im präfrontalen Kortex stärker aktiv werden.
Kurzum, unser Gehirn belohnt es, wenn wir uns Neuem zuwenden. Und die Stoppschranke, das ist der Preis. In Geld oder auch darin, dass ein bestimmter Konsum zum Beispiel verpönt ist. Ein sozialer Preis quasi, den unser Umfeld bestimmt zu einem großen Teil. Und genau da setzt auch Frank Trentmann an, der Konsumforscher aus London. Er sagt nämlich, wenn dann jemand kommt und einem sagt, kauf weniger, du hast zu viel, dann trifft mich das, trifft uns das durchaus hart.
Das tut es. Was wir leicht vergessen, ist, trotz des dominanten Diskurs über die freie Wahl des Bürgers und der Staat darf nicht intervenieren, der Staat und die Städten und Kommunen natürlich die ganze Zeit intervenieren. Also es ist nicht so, dass der Konsum einfach aus dem Himmel gefallen ist, sondern für mehrere Jahrhunderte haben unsere Gesellschaften und das heißt auch unsere Regierung den Konsum verstärkt und beschleunigt, indem sie eine bestimmte Art von Städtebau, Autobahnen, Steuern oder keine Steuern auf Kerosin und andere Energien verwendet haben. Also es ist nicht so, dass die völlig neutral sind. Da muss man schon den Finger nicht nur auf den Konsumenten, mit dem Finger auf den Konsumenten zeigen, sondern auch auf die Regierung und unsere Städte und Verwaltung. Aber das Wichtige ist, dass ich glaube, die Wahl oder die Alternative ist nicht so sehr gar keine Dinge oder Überfluss. Also mein Vorschlag war eher, dass wenn man akzeptiert, dass Dinge wirklich zentral sind für das menschliche Selbst, dass man dann eher Wege finden muss, dass Gesellschaften, Bürgern ermöglichen, die Dinge, die wirklich wichtig sind, auch intensiv zu genießen.
Oder anders, den sozialen Preis einer Sache, den kann nicht jede und jeder einzeln bestimmen. Das ist eine gesellschaftliche Angelegenheit. Und es gibt auch so einige inzwischen, die sich dafür auch engagieren, für mehr Nachhaltigkeit und weniger Ex und Hop. Nicht auf der Straße bei Klimademos, sondern zum Beispiel in Rostock im Stadtteil Reutershagen. Da gibt es nämlich schon seit 15 Jahren ein Repair-Café. Einmal im Monat reparieren da Leute ehrenamtlich anderen Menschen ihre Dinge. Und Katja Bülow hat für uns vorbeigeschaut.
Na, meistens habe ich hier Nähmaschinen, geht das immer los. Staubsauger, Rasenmäher,
wenn ihr dann...
Ich heiße Nino Stern. Ich bin 11. Bin jetzt schon 2 Jahre dabei. Oh, jetzt sind wir gerade beim Toaster dabei. Und mal sehen, was noch kommt.
Jörg-Peter, Stepanek. Ich repariere eigentlich so mechanische Teile. Was mir Spaß macht. Zu Hause rumhocken, macht keine Laune. Zu Hause habe ich alles so hingefummelt. Und wenn ich zu Hause mit dem Zollstück umherlaufe, sagt meine Frau, was willst du schon wieder machen? Dann sage ich, dann gehe ich hier und bastel hier rum.
Mai, Jürgen. Ich bin 66 und bin Elektroniker. Also Ingenieur für Nachrichtenelektronik. Ich habe nach der Wende beim Mobilfunk gearbeitet und es bleibt mein Hobby. Wir haben hier ein RFT-Röhrenradio Typ Rema und er hat leichte Kontaktprobleme gehabt. Er spielt momentan wieder, bis auf die kurze und die Mittelwellen. Da ist ja die Antenne kaputt. Das kriegen wir hier so auf der Schnelle nicht hin, aber bei diesen Geräten haben wir die Möglichkeit, eigentlich noch alles an Ersatzteilen zu bekommen. Und die kriegen wir auch wieder zum Laufen.
Das ist ein Erbstück von meinem Opa. Also da stand es jahrelang oben in der Wohnung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich würde es gerne nehmen. Und ja, dann ist es zu mir gewandert.
Da sind die Kontakte, da muss ein bisschen Spray rein. Deswegen knallt der ein bisschen. Hier ist eine Klangregelung, ne? Mhm. So, und hier die Klangregelung. Müssen wir sehen, dass wir die Totals wieder gängig. Bei dem Gerät ist eigentlich fast alles in Ordnung, bis auf den Antrieb und ein Stückchen Seil, das kriegen wir so hin.
Ich bin einer, der sagt, erstmal versuchen zu reparieren, bevor ich es wegschmeiße. Also ich bin auch jemand, der sagt, alte Geräte sind besser als neue Geräte. Und ich versuche dann auch selber noch so Sachen zu reparieren, wenn sie irgendwo reparabel sind. Das Problem ist halt eben, dass viele Sachen nicht mehr zu reparieren gehen und man sie dann einfach wegschmeißen muss.
Weil die Industrie sie nicht mehr sehr gut reparabel gestaltet. Es ist von der Regierung vor 3 Jahren angeregt worden, ein Gesetz zu verabschieden. Da warten wir noch drauf.
Und eine Zeit lang wird das Warten auch noch dauern. Die EU arbeitet aber gerade an einem neuen Recht auf Reparatur. Und das wird dann wahrscheinlich längst auch nicht der letzte Schritt sein. Denn daran erinnert Konsumforscher Frank Trentmann, das mit dem Reparieren, das war auch schon einmal anders.
Also diese jüngsten Entwicklungen sehen wir als was ganz Tolles an. Was wir vergessen, ist, dass natürlich Reparatur und Wartung und Instandhaltung in Krisenzeiten in der Vergangenheit immer sehr, sehr wichtig waren und viel wichtiger als heute. Also Kriegszeiten oder Zeiten der Not ist das extrem wichtig, weil es eben Knappheit gibt an Dingen. In den frühen 70er Jahren, also die Zeit um die erste Ölkrise herum, wurde nicht nur von Hippies für eine Politik plädiert, in der Reparatur, Wartung und Garantie großgeschrieben wurden, sondern das ging auch bei der jüngeren Generation über das ganze politische Spektrum. Also die junge Union der Christdemokraten wollte ein Gesetz, was die Erzeuger dazu verpflichtet, Dinge, die vor Ablauf des Lebensalters kaputt gehen, dass Firmen diese dann verpflichtet sein sollten zu reparieren.
Und warum kam das nicht so? Frank Trentmann sagt, ein wichtiger Grund, die Arbeitszeit wurde teurer, also die Zeit, die die Reparatur dauert und das Neukaufen damit auch günstiger. Was bestimmt sie, unsere Beziehung zu unseren Dingen? Am Ende dieser Ausgabe der Systemfragen lässt sich sagen, viel mehr um uns drumherum, als einem vielleicht klar ist, wie wir sein wollen, wie wir sein sollen, wie viel das kostet und ob eine Krise gerade alles knapper macht. Und dazu trotzdem auch am Ende wieder jede und jeder selbst. Was ist zum Beispiel die Sache, die Frank Trentmann am wichtigsten ist, auf die er auf keinen Fall verzichten würde?
Ja, also in meinem Fall, wenn Sie mir mein Klavier wegnehmen würden, wäre ich sehr, sehr, sehr sauer.
Und was ist der schlimmste Gegenstand, wo Sie wissen, dass Sie ihn besitzen, wenn Sie sagen, eigentlich müsste ich mich da auch an die eigene Nase packen und mich vielleicht auch einschränken?
Ich sehe den Hund nicht als ein Ding an, obwohl in der Rechtsprechung natürlich weiterhin Hunde Objekte sind. Aber ich würde mal stark schätzen, dass unsere Hündin sehr, sehr große Umweltschäden produziert aufgrund der Art und Weise, wie das Hundefutter hergestellt wird.
Das waren sie, die Systemfragen zu uns und unseren Dingen. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für eure und ihre Zeit. Und wie so oft, mit den Antworten kommen auch die neuen Fragen. Wer sich jetzt vielleicht das fragt, ja, wo ist denn die Grenze beim Konsum zum Beispiel? Wann ist genug? Wer legt das fest? Da kann ich schon mal auf unsere Sendung in 3 Wochen am 20. April in den Systemfragen hinweisen. Da geht es nämlich dann genau darum. Ja.